नमस्ते Satsang innerhalb dieses Festivals hier, die letzte Stunde.
Hat angeschlagen.
Wir wissen alle nicht, wann die letzte Stunde anschlägt. Nur eins wissen wir, sie wird irgendwann mal anschlagen. Und einige von uns nehmen das als Anlass, um nach dem zu forschen, was niemals stirbt und niemals geboren wird. Im Prinzip ist das schon die gesamte Definition der jahrtausendalten Suche nach Wahrheit und nach sich selbst. Alle Philosophie, alle Spiritualität hat eigentlich das nur zum Kernpunkt. Was stirbt niemals? Was ist in mir ewig? Wovor brauche ich keine Angst mehr haben? Wie finde ich zum Glück? Ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen die zentrale Frage, die Menschen angefangen hat zu interessieren, nachdem es klar war, dass wir alle hier nur Besucher sind. Einige tun so, als ob sie damit nichts zu tun haben wollen, verdrängen das, geschickt oder ungeschickt, mit Hilfsmitteln verschiedenster Art, Religionen, Konzepte, Drogen, Verhaltensweisen, Rituale. Aber dahinter ist immer diese eine gleiche Sache, die unterdrückt wird. Wer bin ich? Was bin ich? Wie finde ich zu Glück und Liebe? Und wieso suchen wir überhaupt danach? Das ist auch eine interessante Frage, die stellen sich viele gar nicht, weil wir es schon wissen. Etwas in uns weiß es. Sonst würden wir auch gar nicht nach Glück suchen. Etwas in uns weiß genau, dass dieses Leid und diese Suche und das, was ich meine zu sein, das ist nicht wirklich alles von mir. Das bin ich nicht. Irgendwas in uns weiß es. Und die bewusste Suche und das bewusste Finden nennt man spirituelle Arbeit. Man kann auch diese Arbeit sein lassen, man kann einfach sein Leben ganz normal leben. Und ich meine, es ist sogar eine spirituelle Arbeit, sein Leben ganz normal zu leben. Ich halte nichts davon, von außergewöhnlichen Aktivitäten. Ich habe genug selbst erlebt, sodass ich mit bestem Gewissen sagen kann, in deinem Alltag, in deinem sogenannten normalen Leben, kannst du das realisieren, was wir völlige, perfekte, absolute Freiheit nennen. Dein ureigenstes Wesen, Gott, Liebe, Freiheit, Erleuchtung, Nirvana. Viele Wörter für ein und dasselbe. Nur eins ist sicher, wenn wir das in diesem Leben nicht realisieren, sterben wir mit dem Gefühl, ich habe es schon wieder verpasst. Und viele von euch kennen das. Deswegen kommen einige auch mit diesem Gefühl hierher, dieses Mal nicht. Und dann passiert irgendwas. Man trifft dann den richtigen oder den falschen Partner und den richtigen oder falschen Beruf, die richtigen oder falschen Eltern, richtige oder falsche Kultur. Und es gibt tausend Gründe, warum wir wieder auf den alten Leim gegangen sind. Wir nehmen das nicht mehr wahr, was uns anfangs angetrieben hat. Wir nehmen die Uressenz unserer Suche nicht mehr wahr, sind verstrickt in Beziehungen, in Situationen und Problemen. Die meisten von uns haben das schon so oft erlebt. Deswegen mein ganz einfacher Hinweis: Mach aus deinem Alltag die größtmögliche spirituelle Erfahrung, die du machen kannst. beim Zähneputzen, beim Wäschemachen, beim Einkaufen. Wenn du da nicht der Buddha bist, wenn du da nicht die Liebe, die Wachheit, die Klarheit, die Schönheit bist, dann kannst du deine meditativen Stunden am Wochenende zwischen 3 und 5, wenn alles geschafft war, nicht für wahre Münze nehmen. Denn das war eine Erfahrung, die gekommen ist und wieder gegangen ist. Das, was du bist, glaube mir, wenn du möchtest, kommt nicht und geht nicht. Du bist es immer. Egal, was dir passiert, egal, welche Zustände du hast. Dir geht's gut, dir geht's schlecht. Das, was du bist, ist der Schlüssel zu dieser Identität, die Jesus als Königreich im Inneren genannt hat. Lao Tzu hat sie als das große Nichts im Tao Te Ching genannt. Osho hat es den The Big Cosmic Joke genannt. Jeder Meister hat seinen Weg. Mein früherer Meister in Indien, der Babaji, der aus der Ramana Maharshi Tradition kommt, das ist als Parabrahman bezeichnet. Das, was sich nie manifestiert. Das heißt, es ist einfach immer nur da. Es ist präsent. Eine Art von Identitätsverschleierung ist eingetreten, weil wir mit einem bestimmten Namen und Form uns identifizieren, vergessen wir, dass wir eben nicht dieser oder diese Person sind. Es ist so ungefähr wie eine Hose, die wir tragen. Wenn dir jemand sagt, das ist die Hose und du bist eine Hose, sagst du, hey, ich bin nicht meine Hose, ich habe Hosen. Aber glaubt mir, meine Freunde, es ist tatsächlich nicht viel Unterschied zwischen dem, was wir Persönlichkeit nennen, und einer Hose, die wir tragen. Es ist eine Form von Kommunikation. Wir sehen diese Persönlichkeit hier und ich liebe diese Persönlichkeit. Ich habe jahrzehntelang probiert, diese Persönlichkeit zu verbessern. Was habe ich mit dieser Art Persönlichkeit alles gemacht? Ich habe sie in Retreats geschickt. Ich habe sie in Höhlen im Himalaya sitzen lassen, wochenlang. Ohne Wasser, ohne Brot, dann mit Wasser, mit Brot, ohne Frauen, mit Frauen, alles Mögliche, was man nur so machen kann. Denn ich wusste eins, als ich hierher kam, diesmal will ich es nicht verpassen. Ich hatte so viel Sprit im Tank, ich dachte, ach, dieses Mal. Und alle meine Freunde dachten, was ist mit dem los? Ich habe, seitdem ich 13, 14 Jahre alt war, habe ich angefangen, da war ich schon in Deutschland. Ich kam jetzt ungefähr 11 Jahren nach Deutschland und mit 12 Jahren fing so meine Suche an. Dann habe ich angefangen, so Philosophen zu lesen. Und ich habe bei meinen Kollegen angefangen von früher, Sokrates und Platon und all diese wunderbaren Geister. Und habe mit 15, 16 wunderschöne innere Diskurse gehalten über Sokrates, Anschauung, was Liebe ist, was Wahrheit ist, oder Platon und Herakleitus, die Vorsokratik, glauben, das weiß ich. Und mit 18 habe ich nur einmal ein Wort gehört, das war das Wort Govinda. Und irgendwas in mir blieb stehen. Ich weiß nicht mehr, wo das war, wie das war. Ich glaube, es war eine Gemeinschaft, eine Kommune in den 70er Jahren. Das Ganze muss man sich in den nach 68er Jahren vorstellen, dieser Raum, wo man nach Freiheit, nach gelebter, freier, freien Ausdruck auf allen Ebenen gestrebt hat. Ich war damals zwar noch ein bisschen zu jung dafür, aber ich steckte mir auch Gänseblümchen überall, wo ich irgendwas reinstecken konnte und ein paar Jahre lang mit irgendwelchen Blümchen umher zum Verdruss meiner Eltern und meiner Lehrer natürlich. Und bei diesem Wort Govinda blieb für mich alles stehen, auch das plötzlich, in dieser Richtung auch, das ist auch nur eine Richtung. Das ist ja ein Lebensgefühl. Ich will doch nicht ein Lebensgefühl. Ich wusste nicht, wie ich das bezeichnen sollte, aber ich wollte nicht nur ein Lebensgefühl haben, das mich eine Weile trägt und dann wieder verlässt. Und obwohl ich das hier in diesem Leben noch nicht erlebt hatte, oder irgendeine Art von karmischer, ich weiß nicht wie, Erinnerung war da, das kann es nicht sein. Und ich habe diese Persönlichkeit dann nach Pune auch mal geschickt. Viele von euch wissen vielleicht, mittlerweile ist es hinreichend bekannt, dass ich auch bei diesem hochgefährlichen, damals hochgefährlichen Guru war, der damals Bhagwan hieß. Eure Eltern haben euch sicher vor ihm gewarnt. Zumindest meine mich. Und als sie gehört haben, dass ich nach Indien fuhr, waren sie ganz, ganz beruhigt, als ich gesagt habe, ich will da überhaupt nicht hin. Und es war auch so, ich wollte auch nicht zu Bhagwan damals, Osho, weil das war mir zu oberflächlich. Einfach nur umarmen den ganzen Tag und eine gute Zeit mit sich, eine gute Zeit mit sich, eine gute Zeit mit sich. Ich wollte ja was Tieferes. Und ich habe dann einige andere Gurus mir ausgesucht und ich habe so ziemlich jeden Guru beim Bart genommen und gezogen. Wenn ihr versteht, was ich meine, untersucht jeden Guru, den ihr trefft, so gut, wie ihr nur könnt. Lasst euch weder von mir noch von irgendjemandem beeindrucken. Es geht wirklich um das, was wir sind, um das, was du bist. Und es gibt keine Lehre, die von jemand dir sagen kann und du sagst, ach so ist das. Das geht nicht. Das versucht die Kirche seit Jahrtausenden, das versuchen ein paar spirituelle Meister auch, aber das funktioniert nicht. Es ist ein lebendiges, fließendes, unbenennbares, absolut präsentes und dir eigenes, was deine Unterschrift hier trägt. Selbst wenn die Unterschrift kommt und geht, solange dieser Körper existiert, hat sie diese lebendige Kraft, deine Unterschrift, deine Art zu sprechen, deine Art zu sein, deine Art dich auszudrücken, deine Art lebendig zu sein. Imitiert keinen halbtoten Meister immer. Das bringt nichts. Ich habe jeden dieser Meister in Rishikesh und Haridwar und weiter oben in den Bergen, von dem man meinte, man müsste ihn besuchen, besucht. Inklusive eines Meisters, dessen gesamte spirituelle Kraft darin bestand, mit einem bestimmten Körperteil, mit dem man als Mann Fortpflanzung tätigt, große, schwere Gewichte zu tragen. Ansonsten sehr angesehener Yogi, sehr still, sehr jahrelang hat er meditiert, bis er diese Kunst gelernt hat. Ich dachte, ich war im falschen Theater gelandet. Es waren Hunderte von ganz, Hunderte, viel mehr als hier in diesem Raum momentan. Weil ich kann das nicht. Ich gebe das von vornherein schon mal zu. Es genügt, um meine Jacke zu tragen. Und die saßen alle meditativ da und haben ein paar Mantren gesungen. Und dann kam der Meister und hat mit diesem Körperteil einen in rosa Tüchern gewickelten Stein.
Styropor.
Den Stein konnte man nicht so gut sehen, aber seine Sekretärin hat gesagt, dieser schwere Stein hat versucht, ihn zu heben und sie konnte ihn nicht heben. Hat ihn dann sich ungebunden und hat ihn dann mit diesem Körperteil hochgezogen. Und als dieser Stein dann schwebte, haben hunderte von Devotis, ich hab dann auch Ich wollte mich also negativ aufbauen und bin nach Hause gegangen und hatte einen Bruder auf meiner Liste abgehakt. Ich habe nicht nur solche getroffen, ich habe auch wirklich andere Männer getroffen, die konnten noch viel größere Steine und andere Geheimnisse durchbringen. Ich habe dann nachher, als diese Veranstaltung zu Ende war, bin ich hingegangen, habe den Stein, weil ich wollte mal gucken, ob das wirklich ein Stein war, habe so die Tücher weggenommen, das war wirklich ein Stein, das war sehr schwer. Ich habe gedacht, mein Gott, da tut sich da was an, der Arme. Weil das ist. Aber man kann alles üben und man kann alles letztendlich hinkriegen, um zu beeindrucken. Du kannst alle möglichen Siddhis dir aneignen durch meditative Praxis, geistige Siddhis, Kräfte sammeln, emotionale, transzendentale, hiesige, physische, was immer du möchtest. Alles im Bereich von Aktion. Und jede Aktion braucht eine Reaktion, nämlich Bewunderung. Für wen? Du lebst wieder nicht für dich. Noch ein Leben. Noch ein Leben. Hast du wieder für andere Menschen gelebt.
Yes.
Ich hätte so gerne mal singen gehört.
Ich habe jetzt die ganze Zeit gesungen.
Ich weiß, es klang auch wundervoll, aber ich dachte, dass wir noch anders singen. Weil jetzt singe ich anders.
Ist es heute nicht?
Nee, jetzt singe ich mit Worten.
Okay,
jetzt singe ich keinen einzigen Akkord und
Nee, dann
ja.
Ich störe, weil ich wollte halt echt noch.
Nee, kein Problem, kein Problem. Das führt zum Ziel. Such dir das aus, was du brauchst und mach das. Wenn du zum Griechen gehst, aber du willst Chinesisch essen. Next restaurant. Very good. You too. Ich habe dann in dieser Suche nach mir selbst, habe ich auch im Süden Indiens einen großen Meister getroffen, der auch materialisierte. Und er erschien mir auch öfters in meinen Träumen. Und ich habe ihn auch besucht und er hat mir heilige Asche materialisiert. Und das war schon etwas näher an dem Punkt, wo ich dachte, hier bleibe ich eine Weile. Aber nach 3 Tagen hatte ich einen Traum und dieser Traum sagte mir ganz deutlich, unter Tränen wusste ich, ich muss weiterziehen. Das will es nicht. Und dann lebte ich eine Zeit lang in den Bergen Indiens mit verschiedenen Yogis. Die haben mir Pranayama beigebracht, Atemübungen, den Atem anhalten und den Verstand anhalten. Samadhi, Nirvikasa Samadhi, Sahaja Samadhi, wo man einfach nur ganz still ist. Und sobald du wieder irgendwo eine Rikscha nimmst und zum Marktplatz gehst, ist alles wieder da. Der Verstand kommt. Die Welt kommt. Dieses Probieren, woanders zu bleiben, war einfach zum Scheitern verurteilt. Es hat eine enorme Kraft gekostet. Und ich hatte instinktiv mir vorgenommen, dieses Mal in diesem Leben will ich tatsächlich was finden, was mich findet, was ich nicht tun muss, was keine Anstrengung, was keine ständige Bemühung erfordert. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich war sehr jung und sehr stark, aber dieses Gefühl, ich will und kann nicht mehr, hat alles durchdrungen. Und ich lebte dann eine Zeit lang in Hampi, in solchen wunderschönen Höhen, eine Zeit lang, habe ein paar Monate meditiert und dann traf ich einen Meister, einen älteren Mann, der kam nur immer morgens zwischen 5 und 5:30, hat seine Haare gewaschen im Fluss, hat ein paar Asanas gemacht und ist wieder in seine Höhle gegangen. Und ich lebte in einem Shiva Tempel, ein verlassener Shiva-Tempel, und dann habe ich ihn gefragt, ob ich wissen kann, was er hier macht und wieso er jeden Morgen um die gleiche Zeit kommt. Und er guckte mich so an und sagte, yes, I can tell you what I'm doing. You have some time? I said, yeah, I have time. How long you want to stay? But, oh, as long as it takes. Said, okay. Dann habe ich mit diesem Mann bestimmt ein paar Monate in den Bergen gelebt und wir haben zusammen gekocht und gegessen und Yoga gemacht und er hat mir alles gezeigt, was er mir zeigen konnte in puncto Mantra und Meditation. Wir haben sehr viel mit Mantras gearbeitet. Mantras, um den Mind zu beruhigen, den Verstand zu beruhigen, Mantras, um das Herz zu beruhigen, sich zu besänftigen, Mantren, um den Körper zu vitalisieren, Mantras, um das Göttliche in uns zu realisieren, alles Mögliche. Und danach hat er gesagt, you know what, young man? I said, yes, what? You have learned now what you could learn. And now I have a good friend, an old friend. He's actually a philosophy professor. We were working in the same university in Jabalpur. His name is Acharya Rajneesh. Now they call him Bhagwan. You should go there and you should study with him for some time. Und dann bin ich zu diesem Acharya Rajneesh gegangen, der damals einen großen Ashram hatte in Pune, und was ich nicht wusste, das war der Anfang einer langen Zeit in diesem Ashram, viele, viele Jahre, 10, 12 Jahre, und ich hatte eine wunderschöne Zeit, viele schöne Erfahrungen und viele wunderschöne Begegnungen mit ihm selbst damals auch noch und mit mir selbst auch. Begegnungen, die sich immer wieder erneuern wollten, aber immer wieder das Gefühl, das muss vertieft werden, erneuert werden. Und dann irgendwann starb Osho, wie viele von euch haben, ich bin sicher, fast alle haben von ihm gehört. Irgendwann starb er und ich hatte das Gefühl, meine Reise nach Hause ist nicht zu Ende. Und ich war offen, weiter wie ein frisch geborenes Kind weiterzugucken, als ob ich nichts gelernt hätte. Weil ich wollte dieses Mal nicht Wissen anhäufen und irgendwie nur perfekt werden. Und diese Suche führte mich dann nach Nordindien zu einem Mann, Harivansh Lal Gunja, Babaji genannt, ein Schüler von Ramana Maharshi. Und als ich diesen alten Mann traf, wusste ich, das überlebst du nicht. Bisher war alles okay. Was immer du gemacht hast, war eine schöne Vorbereitung, aber hier kommst du nicht lebendig raus. Das war so ein ganz, das war nicht angenehm nur, das war wirklich mit einem Schütteln, mit einem Zittern, mit einem existenziellen körperlichen Gefühl. Ich sah ihm in die Augen und wusste, oh, das ist so wie wenn ein Lamm gehört hat, du musst unbedingt mal einen Metzger finden. Sucht es dein Leben lang nach dem Metzger. Wo kann ich einen guten Metzger finden, der richtig schöne scharfe Messer hat, nicht so stumpfe, die man so immer wieder nach, richtig schöne scharfe Messer. Und dann hat dieses Lamm tatsächlich mal so einen Metzger gefunden. Und wenn du als Lämmlein die Augen dieses Metzgers siehst, dann weißt du, oh, das Spiel ist aus. Das Spiel war aus. Ich hatte noch meine Wohnung in Pune und ich habe, als er mich gefragt hatte, auch you came for what? So, well, I came because I'm searching. Searching? What searching? Well, I'm searching for myself. Aha. Searching for yourself. How many years you searching? Ich gesagt, well, many, many years. 10, 12 years. But 12 years searching for yourself? 12 years? Yes, 12 years. Dann hat er mir in die Augen geguckt. Versteht ihr das Englisch? Oder? Dann sagt er, well, what have you been doing 12 years? Looking for yourself. Where have you been looking? Well, I looked inside. Inside, dann mit seinem Finger so, here inside, what did you find inside here? What you, and how you look, with which means, with which car, with which airplane, with which train, with which taxi, you were going inside. What was the name of the taxi? Well, with me, me, what is this me, who is this me? You were looking, sitting in this taxi called me, go inside? And then came outside again, and what did you find? So what, there was... Ich war sprachlos. So you will stay here a little bit? I said, yes. Okay, very good, very good. Dann habe ich auf die Schulter geklopft. So richtig stark, dass es mich umhaute. Und hat dann gesagt, you ask me a question tomorrow. But yeah, okay. Und ich hatte mir 3 Tage Zeit gegeben, was schon viel war für mich. Ich dachte, nicht noch ein Guru. Ursprünglich hatte ich so ein Gefühl, nicht noch ein Guru. Und ich wollte jetzt ein bisschen vorsichtiger sein damit. Nicht so wie früher. Ich war ja schon über 30 dann. Und ich hatte die ganze Nacht mir eine Frage ausgedacht, geschrieben und habe es nochmal gelesen. Aber ja, das ist doch keine Frage. Das ist völliger Käse. Zerrissen, zerknüllt. Und ich hatte so einen Schreibblock und am nächsten Morgen war alles voller... Ich hatte 5-6 Stunden an dieser Frage gebastelt und dann hatte ich mich mit einer Fassung einigermaßen zufrieden gefühlt, die so ähnlich war wie, wenn es kein Ich gibt, wie kann ich mich dann auf dieses Ich überhaupt verlassen, dass dieses Ich was finden kann? Alle sagen, es gibt kein Ego, aber ich spüre doch das, da ist doch was, da suche ich doch was, ich möchte doch was. Was ist denn dieses Ich dann, wenn es kein Ego gibt? Was ist denn das? Wie finde ich dann überhaupt irgendwas? So ungefähr. Ich hatte so gelesen, am nächsten Morgen im Satsang, ich war völlig übernächtigt, hatte keine Minute geschlafen natürlich. Fix und fertig stand ich vor diesem Metzger, der mich so ganz liebevoll anguckte. I'm sorry, this young boy from Greece is a good boy. Come. Da sind alle nur nicht da. Also ich wollte mich irgendwo im Satsang hinten verstecken, meine Frage habe ich auf seinen Tisch gelegt. Und einfach auf seine Antwort gewartet. Aber ich wollte nicht direkt mit ihm in Kontakt kommen, auf keinen Fall. Alles nur nicht das. Alles nur nicht das. Ich wollte einfach wieder ein guter Schüler sein, lieber, und mich klammheimlich auf die Suche begeben. Aber er hat es ernst gemeint und dann hat er mich zu sich gerufen und mit jedem Schritt, den ich zu ihm ging, hatte ich das Gefühl, ich wurde immer irgendwie verstandenloser. Als ich dann bei ihm diese 20 Schritte gemacht hatte, hatte ich 20 Millionen Leben hinter mir gelassen. Irgendwie war blank, war einfach zero, nichts, null. Und er guckte mich an und sagte, so you tell me now what is your question, because this is a bit complicated. You speak, tell me your question, young boy, you're here, I'm very happy you came all the way from Greece. You came such a long way, and now tell me what is your question, what do you mean? Und ich habe ihn nur so angeguckt und, yes, speak. Ich wusste gar nicht mehr, wie sprechen geht. Aber der hat mich so dringend aufgefordert zu sprechen, dass ich weiß nur noch diese Bemühung, ich muss irgendwie das noch hinkriegen. Da war doch eine Möglichkeit, man konnte doch irgendwie sprechen. Da war doch was. Ich habe dann meinen Finger benutzt und habe dann das hat ihm so gefallen. Das hat mich dann zu sich geholt, mich an seine Brust gedrückt und hat mich geküsst und geherzt und mir blieb die Luft weg. Ich konnte mich nur an das Gefühl erinnern, wenn er noch weiter drückt, dann hat er mich so richtig fest gedrückt und halb ohnmächtig hat er mich dann auf seinen Schoß gesetzt und sagte dann, das wusste ich alles. Ich habe es nur spät erfahren, weil das jemand auf dem Video aufgenommen hat. Für mich war das alles in einem Zustand jenseits von Raum und Zeit. Da waren keine Körper mehr da. In meiner Wahrnehmung waren keine Körper mehr da. Er hat da gesagt, so you speak now. What happened? Just now something happened. What happened? Something happened. Now what happened? Happened? Yes, something happened. Just now, something happened. Just now. Where have you been just now? Ich kann nur sagen, dass da was, ich konnte es nicht ausdrücken, ich konnte kein Wort sagen. Ich habe nur angeguckt und habe. But he has very good satsang. Your first satsang is like this, hat er gesagt. From now on, when you go and you see people, you should make good. It's very good satsang. It's the best answer for all the questions. People ask you something, you do und habe mich dann wieder zu meinem Platz führen lassen, weil ich konnte nicht richtig stehen oder laufen. Und da hat dann ein Assistent gesagt, ich soll jeden Tag nach mir gucken und mir was zu trinken bringen und Essen bringen. Und war jeden Tag bei ihm zum Mittagessen eingeladen und da hat mich keine Ruhe gelassen. Jeden Tag beim Satsang, this young boy from Greece, where is this young boy? Ah, come. How are you doing? Ich konnte dann schon inzwischen wieder, very good. Ah, very good, it's very good. Only good or very good? Es gibt so Satsang-Tapes, da meint man ist in der, irgendwo in München heißt es Haar. Mental Asylum.